Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass wir zwei Täuflinge mit ihren Paten und Familien begrüßen dürfen. Der heutige Sonntag, letzter Sonntag nach Epiphanias, also letzter Sonntag der Weihnachtszeit. Wer war dieser Jesus, der uns Weihnachten geboren wurde? Folgendes habe ich dazu gefunden. Jesus, er studierte nie Geschichte, aber seit seiner Geburt teilt man die Geschichte zeitlich ein in vor Christus und nach Christus. Er studierte nie Medizin, aber er heilte mehr kranke Leiber und gebrochene Herzen als alle Ärzte. Er studierte nie Jura, aber keiner war gerechter als er. Er schrieb nie ein Buch, aber über niemanden wurden so viele Bücher geschrieben wie über ihn. Er besaß keine rhetorische Ausbildung, aber seine Zuhörer riefen aus: Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Er komponierte, soweit wir wissen, nie ein Lied. Aber über niemanden wurden so viele Lieder komponiert wie über ihn. Er gründete nie eine eigene Familie. Aber niemand machte so viele Familien glücklich wie er. Er befehligte nie eine Armee. Aber niemand hatte je so viele Freiwillige wie Jesus Christus. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you.
Christe eleison,
Christi erbarme dich.
Kyrie eleison,
erbarm dich über uns.
Ehre sei Gott in der Höhe.
Sei er und Dank für seine Gnade. Darum das nun und nimmermehr uns führen kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat. Alfred hat ein Ende.
Zwei Taufen haben wir heute. Und über beide freue ich mich sehr. Der Jakob ist ein bisschen ernst. Und der Lukas, der ist sehr lebendig. Beides ist gut. Warum taufen wir? Kann man ohne Taufe leben? Als Jesus getauft wurde, da hat Johannes der Täufer gesagt, das muss nicht sein. Das muss nicht sein, dass ich dich taufe. Ich hätte nötig, dass du mich taufst. Und Jesus sagt, lass es geschehen. Und wir taufen auch und freuen uns. Und da, wo wir taufen, werden Menschen diesem Jesus gleichgestaltet. Wir tun das nicht aus eigener Kraft, sondern Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, du umfasst alle Weisheit. Wir kommen zu dir und bitten dich, lehre uns. Lehre uns verstehen, wohin unser Weg führen soll. Du gibst Freude den Traurigen, Trost den Schwermütigen, Klarheit den Verwirrten, Lebenskraft den Schwachen. Schaffe Licht auch in uns, an diesem Tag und an allen Tagen bis hin in deine Ewigkeit. Amen. Wir hören die Epistel. Jetzt weiß ich gar nicht, wer dran ist. Doch, Alexander.
Die Epistel steht im zweiten Briefe des Paulus an die Korinther. Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes an dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwägliche Kraft in Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde.
Thank you.
wir das Evangelium und das liest uns der Simon.
Wir hören das Evangelium aus Matthäus 17. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Brüder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist.
Lieber Jakob, liebe Tauffamilie, heute soll getauft werden. Dazu gehört eine Taufansprache. Was muss man eigentlich über die Taufe wissen? Das ist tatsächlich so, ich habe beim zweiten Examen, glaube ich, ja, beim zweiten Examen habe ich als Spezialthema die Taufe gehabt. Und da habe ich vorher gelernt. Und zwar monatelang. Und ich habe im Studium Seminare gemacht über die Taufe. Von daher weiß ich, es gibt relativ viel, was man zur Taufe sagen kann, was man über die Taufe wissen soll. Nur hat der Jakob so ein Seminar gerade nicht gemacht, außer die knappen Dinge, die wir im Konfirmandenunterricht dazu gesagt haben. Und Sie haben wahrscheinlich auch kein Seminar gemacht und nicht Monate und Jahre lang Theologie studiert, um zu wissen, was Taufe eigentlich ist. Manches erfährt man ja auch im Gottesdienst. Immer wenn Taufe ist, gibt es ein bisschen was zur Taufe. Wozu also ist Taufe gut? Nun haben wir heute das Glück, dass wir 2 Taufen haben. Der Lukas ist er schon ein Jahr? Ja, jetzt ist er endgültig auch mal ein Jahr. Wunderbar. Also, aber noch recht klein und der Jakob ist schon recht groß. Ja. Und je nachdem, wann ein Mensch getauft wird, könnte es sein, dass wir ganz unterschiedliche Erwartungen an die Taufe haben. So, beim Lukas, wie bei allen Eltern, die ihre Kinder als Babys oder als ganz kleine Kinder in die Kirche bringen, ist das Theologische vielleicht gar nicht so sehr im Vordergrund. Muss man nicht so geistlich wissen, da gibt es ganz viele Dinge, aber das spielt, fürchte ich, gar nicht so sehr die Rolle. Worum es Eltern geht, wenn sie ihr Kind, der kann, der darf, wenn der entdecken will, immer ran, Lukas. Also, wenn Eltern ihre Kinder in die Kirche bringen, dann geht es oft um den Gedanken der Bewahrung, der Behütung. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139, den habt ihr euch als Taufvers für euer Kind herausgesucht. Ja, Bewahrung, das verbinden wir mit der Taufe. Wir wissen freiwillig, dass manchmal auch unseren Kindern Unglücke widerfahren können. Die heiße Herdplatte lockt trotzdem, wo man draufpacken muss, um dann zu erfahren, ach, die ist heiß. Na? Wir erleben es auch, dass Kinder, obwohl sie getauft werden, krank werden, Unfälle haben.
vielleicht sogar sterben müssen, als Kinder. Trotzdem, der Gedanke, dass in der Taufe und mit wie Bewahrung und Behütung verbunden ist, der ist nicht falsch. Wir machen das deutlich in unserer Kirche dadurch, dass Kinder, wenn sie getauft werden, Taufpaten bekommen. Im Englischen, da ist es mir immer besonders deutlich. Ich komme mal so ein bisschen rum hier. Du Markus, gib mir einen guten Ton. Im Englischen deutlich, Godfather ist der Pate. Godmother ist die Patin. Ich habe immer gedacht, das sei irgendein völlig überhobener Begriff. Aber das ist so. Unsere Kinder haben menschliche Väter und Mütter. Und in der Taufe bekommen sie göttliche Väter und Mütter hinzu. Menschen, die also zusammen mit den Eltern, wo haben wir die Paten? Da, gut, genau. Also Menschen, die zusammen mit den Eltern auf dieses Kind besonders achten sollen. Ihr sollt noch ein bisschen mehr tun, ihr sollt helfen in der christlichen Erziehung. Na? Ihr müsst ein bisschen aufpassen, weil Eltern sich auch nicht in alles in der Erziehung immer gerne reinreden lassen. Ja, aber das, was an christlicher Erziehung sein soll, da habt ihr ein gewichtiges Wort mitzureden. Ja, und ihr sollt auf dieses Kind aufpassen, bewahren. Mit der Taufe wird der Lukas auch Teil unserer Gemeinde. Nee, das ist gar nicht wahr, der wird Teil der Gemeinde in Albenstock. Das ist, aber ihr könnt ja noch umziehen. Und dann klappt das, ja. Und er bekommt im Grunde eine große Gemeinschaft von Menschen, die ebenso auf ihn achten sollen und es hoffentlich auch tun. Und wenn dann Leute da sind, die ein bisschen auf ihn achten, dann mag man auch manches Unglück verhindern können. So soll es sein, ja. Beim Jakob, der will gar nicht mehr so sehr, dass man auf ihn aufpasst, ja, er ist ja schon groß und der will durchaus im Rahmen seiner Möglichkeiten die Dinge entdecken dürfen, die da sind in dieser Welt und will nicht immer jemanden haben, der daneben steht und sagt, mach das nicht, das ist gefährlich. Na? Manche Gefahren muss man fürchten auch eingehen. Deswegen ist da, wo wir junge Leute, Erwachsene, halb Erwachsene, Leute wie den Jakob taufen, kommt ein anderer Gedanke noch mit hinzu, nämlich der, wo geht mein Leben hin? Wo kriege ich Hilfen? Was soll ich tun mit meinem Leben? Welche Wege soll ich gehen? Herr, zeige mir deine Wege. Deswegen ist dein Taufspruch, der nachher zugleich auch dein Konfirmationsspruch werden soll, dem Hebräerbrief entnommen. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ja, also ein bisschen ein fordernder Vers. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das Thema Frieden in unserer Zeit ein gewichtiges Thema ist. Und dass gerade junge Leute, das in den Blick nehmen sollen. Unsere Welt braucht Frieden. Und junge Leute sich dessen auch annehmen sollen und sagen, dieser Friede darf und kann mit mir, durch mich, mit Gottes Gnade in dieser Welt Raum greifen, weil ich da bin und weil ich diesem Frieden nachjage. Das sollst du tun, Jakob. Und dann der Heiligung auch, wobei, auch das muss ich dazu sagen, die Heiligung, das Heiligung klingt immer so ein bisschen moralisch. Nur habe ich gar nichts dagegen, dass ein Mensch auch ein bisschen moralisch lebt, das hat noch niemandem geschadet, jedenfalls nicht so sehr. Aber die Heiligung ist eigentlich kein moralischer Begriff. Also du wirst nicht heilig, wenn du anständig lebst.
aber anständig leben ist nicht verkehrt. Na? Heiligung, das heißt, Jagd nach der Heiligung heißt eigentlich, jagt Jesus nach. Denn Heiligung erfahre ich nicht, wo ich einer alten Dame über die Straße helfe, sondern Heiligung empfange ich durch Jesus. Er ist heilig, er ist der Sohn Gottes. Und da, wo ich ihn finde und mit ihm lebe, da erfahre ich Heiligung durch ihn. Er ist mein Heiland und deiner soll er auch werden. Und die Verheißung heißt, wer in dieser Weise Jesus findet, der wird Gott schauen. Nun ist das sehr schön. Wir haben ja demnächst irgendwann vor Ostern Konfirmation. Vor der Konfirmation feiern wir den Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden. Die Konfirmanden werden dies Jahr in aller Kürze so verschiedene kurze Texte machen. Und der Jakob, wie es so sein will, ne, sagt, wie komme ich zu Jesus? Das wird uns der Jakob erzählen. Darauf freue ich mich schon sehr. Ja, und wenn du das, was du uns erzählst, dann auch noch lebst, dann hast du den einen Teil deines Tauf- und Konfirmationsverses schon erlebt. Gott sei Dank. Was wichtig ist zur Taufe, ist der Glaube. Auch den müsst ihr nicht alleine glauben. Ihr sollt, in der Notsituation muss es manchmal sein, dass ich auch selber weiß, was ich glaube. Aber hier in der Gemeinde dürft ihr lernen, ich muss es gar nicht alleine tun, ganz viele glauben mit mir. Und das möchten wir jetzt gemeinsam tun. Lasst uns aufstehen und miteinander und füreinander und für die beiden Täuflinge heute unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen heißt, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen. Wunderbar. Jetzt dürfen sich alle wieder setzen, nur der Jakob bleibt stehen. Jakob, du willst und sollst heute getauft werden. Die Taufe ist Gottes Ja zu dir. Und sie ist zugleich Gottes Einladung an dich, dieses Ja Gottes zu hören und mit deinem Leben darauf zu antworten. So frage ich dich, Jakob, willst du im Namen des Dreieinen Gottes getauft werden? So antworte ja. Gut. Willst du das Evangelium von Jesus Christus kennenlernen und von Gott Segen und Weisung für dein Leben erwarten? Willst du deinen Platz in der Gemeinde Jesu einnehmen? So antworte ja mit Gottes Hilfe. Wunderbar. Dann darfst du schon nach Ghana kommen. Es tut mir ja ein bisschen leid, Jakob, aber das habe ich dir schon gesagt. Schöne Frisur, die muss ich jetzt leider ruinieren. Das ist halt so. Du wirst es verkraften. Gut. Dann darfst du dich ein bisschen drüber beugen. Jakob Passauer, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jetzt darfst du bitte hochkommen, wunderbar. Dein Leben sollst du in der Leitung und unter dem Segen Gottes führen. Ein Wort aus dem Hebräerbrief soll dich leiten. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Nimm hin das Zeichen des Kreuzes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Sehr schön. Sieht heute ein bisschen ernster aus, aber jetzt lächelt er. Das ist doch schön. Das Licht deiner Taufkerze entzünden wir an der Christuskerze. Denn das Licht Christi, das soll dich leiten. Wunderbar. Noch Fragen? Dann darfst du dich wieder setzen. Ihr habt schön aufgepasst, wie es geht. So ähnlich machen wir das jetzt auch. Lukas geht zwar auch schon eigene Wege, und das ist gut so. Ne? Ja, Lukas, genau, so ist das. Aber der ist noch in einem Alter, wo die eigenen Wege immer noch mit wachen Augen von Eltern, Paten, Oma, Opa und allen, die da sind, begleitet wird. Ja. An den Täuflingen lernen wir. Ich sehe das manchmal, höre das manchmal mit Erschrecken, dass da, wo meistens ja in den Städten, aber manchmal auch in den Dörfern, Leute stolpern, fallen, auf dem Bürgersteig liegen und dann kommen Leute und gucken und gehen vorbei. Wer weiß, was mit dem ist. Na? Vielleicht ist er tot, dann brauche ich sowieso nicht mehr. Ja? Ja. Oder der ist gewalttätig oder besoffen oder sonst irgendwas, dann könnte mir ja was passieren. Ja. An den Kindern sollen wir lernen, dass wir niemanden einfach liegen lassen. Da, wo wir einen Menschen sehen, der in Not ist, sollen wir alle Ängste überwinden und hingehen und helfen, soweit wir können. Immer genauso. Eine Hand reichen, damit das Kind, der Lukas, die Stufen schafft, über die es hinweg will. Jetzt bitte ich Eltern und Paten aufzustehen. Von euch soll der Lukas die Wege kennenlernen, die in die Nachfolge Jesu führen. Deshalb frage ich auch euch, wollt ihr, dass Lukas im Namen des dreieinigen Gottes getauft wird? So antwortet gemeinsam, ja. Ja. Wunderbar. Wollt ihr als Eltern und Paten dazu helfen, dass Lukas das Evangelium kennenlernt und den Weg in die christliche Gemeinde findet? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Wunderbar. Dann kommt nach vorne zur Taufe. So. Hallo Lukas. Jo, guck mal, die sind alle da deinetwegen. Die freuen sich, dass du da bist und getauft werden sollst. Und das ist dein Taufbecken. So, wir versuchen das mal. So, alles gut?
Alles gut.
Lukas Unger, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, jetzt dürfen Sie ihn wieder hochnehmen. Genau, sehr schön. Lukas, dein Leben sollst du in der Leitung und unter dem Segen Gottes führen. Ein Wort aus dem Psalm 139 soll dich leiten. Und deine Eltern und deine Paten haben den sicher schon auswendig gelernt oder werden es tun, damit sie ihn dir jederzeit sagen können. Ne? Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Nimm hin das Zeichen des Kreuzes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wunderbar. Gut. Ja, geschafft. Auch du bekommst natürlich eine Taufkerze. So. Jetzt würde ich mal sagen, Luis, willst du die für deinen Bruder nehmen? Ne? Eine tragende Rolle im Leben deines Bruders. Sehr gut. Ich will nur sagen, in der Taufurkunde ist hier immer vorne ein relativ großer Platz frei. Da kann man ein Bild hineinhängen. Vielleicht, damit die Paten nicht vergessen, mit wem sie eigentlich hier verbandelt sind. Euch erst einmal herzlichen Glückwunsch und da kommt die Taufurkunde. Bitte schön. Und der Sebastian Paul, das ist der. Oh, Moment. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schön. Thomas Unger, da. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schön. Matthias Unger, da. Herzlichen Glückwunsch. Voilà. Jean Göbel. Wie heißt das? Jean, wie nennt man, was? Jean. Okay. Gut. Ach, das kriegen wir schon hin. Alles Gute. Gottes reichen Segen für euren Dienst. Denkt dran, es geht nicht nur darum, einmal im Jahr ein Geschenk vorbeizubringen. Ein bisschen mehr soll das schon auch tun. So, dann kommt bitte nach vorne alle. Und für euren Dienst sollt ihr, ja, das ist schön, aber euch hätte ich gerne hier in der Mitte und ich hätte gerne einen dort. Und der muss dann auch noch hier arbeiten. Gut. Ja? Alles gut? Gott segne euch. Er behüte euch und mache euch stark. Er mache eure Liebe kräftig und eure Geduld unverwüstlich. Er lasse euch Zeit und gute Einfälle finden für eure Kinder. Er gebe euch und euren Kindern alles, was gut ist und was zur Seligkeit führt. So segne euch Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Geht hin im Frieden Gottes. Amen. Dankeschön. Hervorragend. Gut. Dann würde ich sagen, wir drehen uns noch einmal um. Die möchten ja den Lukas einmal noch richtig sehen. Wir freuen uns, das ist der Lukas, leider nicht unser Gemeindeglied. Jetzt hat mir vorhin einer an der Tür gesagt, in Soße heißen sie ja alle Unger. Aber die Unger kommen eigentlich aus Eibenstock und sind hier nach Soße eingewandert, wie auch immer. Also, was eure Vorfahren gemacht haben, könnt ihr wiederholen. Nach Soße einwandern. Mit euren Kindern. Vielen Dank und ihr dürft euch wieder setzen.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Jesus kam in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde, da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie? Du bittest mich um etwas zu trinken? Der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden hatten keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser. Lasst uns in der Stille beten. Mit deinem Wort, Herr, hast du die Welt geschaffen. Mit deinem Wort segnest du uns. So komm und lass uns in deinem Wort deine Gnade finden. Amen. Ja, liebe Gemeinde, das ist nun eine etwas ungewöhnliche Geschichte, eine, die, von der ich weiß, dass mancher sie nicht mag. Sie ist gespickt mit Vorurteilen. Und da passt sie ja ganz wunderbar wieder in unsere Zeit. Denn wenn wir alles so reichlich hätten wie Vorurteile, dann wären wir, was wir tatsächlich wirklich sind, reiche Menschen. Die beiden Personen, die hier spielen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Der Jude, der Mann, der Rabbi, der Rechtgläubige auf der einen Seite, der dem erwählten Volk angehört, der moralisch und theologisch alle Trümpfe auf seiner Seite hat, und dann die Frau, Samariterin, die zu einem Volksteil gehört, der sich mit den Heiden eingelassen hat, ausgeschlossen aus der Heilsgemeinschaft rund um den Tempel in Jerusalem. Und als wäre das alleine nicht schon schwierig, auch noch mit einem moralisch sehr fragwürdigen Lebenswandel. Sie meidet die Dorfgemeinschaft, die Nachbarn, denen will sie gar nicht begegnen, denn sie geht zum Brunnen mitten in der Mittagshitze, die sechste Stunde. Sie wissen, im Orient beginnt der Tag morgens um sechs. Also sechste Stunde ist nur genau Mittagshitze, 12 Uhr, High Noon. Kein Mensch geht in der Mittagshitze los und holt Wasser. In der Mittagshitze macht man Siesta. Da legt man sich hin, nutzt den Moment, um Ruhe zu kriegen. Diese Frau nutzt aber diesen Moment, wo alle anderen liegen und vielleicht schlafen oder ruhen. Sie nutzt diesen Moment, um ihr Wasser zu bekommen. Ohne dass die anderen Frauen ihr, wie das ja vielleicht passiert, hämische Bemerkungen machen. Natürlich nicht direkt, sondern immer nur indirekt, ne? Hinter dem Rücken. Aber vielleicht dann doch so laut, dass sie es hören kann, dass es bei ihr ankommt. Aber unsere Frau ist tatsächlich ausgestattet mit einem gewissen Selbstbewusstsein. In manchen Dingen übrigens auch in den religiösen. Sie ist offensichtlich eine attraktive Frau. Hübsch. Und sie hat sich mit vielen Männern eingelassen. Wir könnten ein bisschen abschätzig sagen, also so kenne ich das aus meiner Jugend, naja, das ist wohl die Dorfmatratze. Und dennoch, an dieser Frau muss etwas sein, was bemerkenswert ist. Es muss etwas dran sein an dieser Frau. Dass nun zwei Menschen solcher Art sich auch nur begegnen, ist schon außergewöhnlich. Dass sie sogar miteinander reden, verstößt tatsächlich gegen alle guten Sitten. Das tut man nicht. Mit solchen Leuten redet man nicht. Solche Leute verleiten zur Sünde, mit denen hat man keinen Umgang, die verderben alles. Und nun kommt etwas Seltsames. Gott sendet uns ausgerechnet gerade zu solchen Menschen. Wir sollen ihnen begegnen. Wir sollen ihnen vor allem ohne Angst begegnen. Wer vor einem Menschen Angst hat, der kann ihn nicht lieben. Diesen Menschen da zu lieben, diese Frau, diesen Penner, diesen jugendlichen Rumtreiber, diesen Punker, diesen Türken, diesen Muslim, diesen Atheisten zu lieben. Ausgerechnet dazu will uns Gott stark machen. Der erste Johannesbrief sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Angst. Angst, liebe Gemeinde, ist etwas Furchtbares. Angst blockiert das Leben. In einem Dorf, etliche Jahre her, hatten wir Schwierigkeiten mit einer Gruppe Rechtsradikaler. Könnte ja heute wieder passieren. Ich habe dann mehrfach gesagt, dass es mich sehr wundert, dass diese Leute sich so frei und so unbehelligt durchs Dorf bewegen können, dass sie ihre Kleidung zur Schau stellen können, dass sie ihre plumpen Sprüche einfach loslassen. Dann hatten wir eine Gemeindeversammlung dort und einer sagte, ja, ich finde das auch schlimm. Aber ich würde natürlich auch nichts sagen. Einfach aus Angst, diese Leute, diese Gruppe könnte mich überfallen oder meine Familie im Dorf, die wissen, wo ich wohne. Am Ende versammeln die sich vor meinem Haus und randalieren und sprühen irgendwas an die Wand oder zerstören, werfen Steine in die Fenster. Deswegen sage ich nichts. Und ich habe das damals gut verstehen können. Die Angst hätte ich auch. Das Risiko ist hoch. Aber wenn wir schweigen, dann überlassen wir diesen Leuten die Straße. Dann lassen wir ihnen die Freiheit zu einem rassistischen und menschenverachtenden Leben und lassen es gleichzeitig zu, dass sie uns die Freiheit zum Leben nehmen. Die Angst hindert uns, diesem Treiben Einhalt zu gebieten und damit zugleich Menschen auch eine Chance zum Ausstieg aus dieser Gruppe und zum Ausstieg aus solch einem Denken zu ermöglichen. Die Angst ist übrigens natürlich immer dann groß, wenn ich alleine bin. Wir erleben es im Augenblick, dass viele auf die Straße gehen, die noch nie auf der Straße waren. Die würden auch heute nicht auf die Straße gehen.
aber sie haben den Mut, es doch zu tun, weil sie nicht alleine sind, weil viele mit ihnen auf der Straße gehen. Die Angst hindert uns, Menschen zu begegnen, die wir als unangenehm empfinden. Bettler, Alkoholiker, Straffällige, Menschen, die verwahrlost sind, die in ihrem Leben gescheitert sind, Menschen, die schwere Niederlagen haben erleben müssen. Unsere Angst verhindert die Kontaktaufnahme. Das ist ja übrigens wahr. Wenn man das versucht, merkt man, nicht alle diese Menschen wollen Hilfe. Mancher ist noch nicht so weit, Hilfe anzunehmen. Aber vielleicht muss man nicht gleich mit dem Vorsatz gehen, ich muss diesen Menschen retten und zu einem ordentlichen Leben führen. Vielleicht reicht schlicht tatsächlich ein wenig Kontakt. Nicht der moralische Zeigefinger, sondern nur ein paar gute Worte. Vielleicht kann ich Hallo sagen, guten Morgen, guten Tag, vielleicht kann ich mich auf der Bank daneben setzen, vielleicht kann ich auch ein Mittagessen spendieren, eine Pizza oder anderes. Worte und Gesten, die deutlich machen, ja, du bist wertvoll. In meinen Augen bist du wertvoll und in Gottes Augen auch. Auch wenn andere und selbst dann, wenn du selbst deinen Wert nicht mehr erkennen kannst, du bist wertvoll. Sehen Sie, liebe Gemeinde, die Angst verhindert oft, dass Menschen für einen kleinen Augenblick wenigstens aus ihrer Einsamkeit herauskommen. Die Angst verhindert das Leben. In der Situation dort am Jakobsbrunnen in Samaria beim Dorf Sychar hat Jesus offensichtlich keine Angst. Er spricht die Frau an, die Kontaktaufnahme gelingt, Jesus lässt sich auf diese Frau ein, auf ihre Situation, auf ihre Persönlichkeit. Er begegnet ihr gerade so, wie sie es braucht. Aus der banalen Bitte um Wasser wird ein intensives geistliches Gespräch. Es geht um lebendiges Wasser. Es geht um ewiges Leben. Es geht um Tradition, es geht um Vollmacht. Und dann wird unsere Frau keck. Sie ist fasziniert von Jesus, von der Art und Weise, wie er redet. Gar nicht so, wie die Leute sonst so sind. Oder will sie ihn jetzt nur provozieren? Gib mir solches Wasser, lebendiges Wasser, sagt sie. Und ist wahrscheinlich gespannt, was jetzt passiert. Wie soll er das machen? Draußen Jesus in der Wüste, zwar bei einem Brunnen, aber hat ja nichts dabei. Kein Krug, kein Eimer. Wie will der mir Wasser geben? Und dann auch noch lebendiges. Aber das Wasser kommt anders, als die Frau es sich vorgestellt hat. Denn nun beginnt ein Gespräch, das Gespräch ist zweiter Teil. Es geht ums, ja, wir würden sagen, es geht ums Eingemachte. Jesus sagt zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Und die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Jesus antwortet, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann, das hast du recht gesagt. Kommt jetzt doch der moralische Zeigefinger? Bewahrheiten sich am Ende doch jetzt alle Vorurteile und das eine und die anderen vielleicht gleich mit?
Die Vorurteile, nach denen die rechtgläubigen Juden aus Jerusalem sich hochnäsig und arrogant über alle anderen erheben und ihnen vor allem und zuallererst ihre Sünden und Fehler vorrechnen. Aber der Vorwurf trifft hier gar nicht, denn es geht gar nicht um Moral. Jesu Reden und Predigten haben zwar auch einen moralischen Teil, aber seine Kritik richtet sich nicht gegen die Gescheiterten der Gesellschaft, sie richtet sich nicht gegen die großen Sünder. Seine auch moralische Kritik trifft die Gerechten, insbesondere die Selbstgerechten. Und hier bei unserem Gespräch geht es jedenfalls nicht um Moral, sondern es geht um Einsamkeit. Auch so ein Thema, das in unserer Zeit ganz groß ist. Denn bei all ihren Männern, die diese Frau hatte und die bei ihr etwas Wärme, Liebe, vielleicht auch nur ein bisschen Befriedigung suchten, bei all ihren Männern ist sie selber eben doch allein geblieben. Sie hatte viele Männer, aber keinen Mann. Keinen Partner, keinen Lebensgefährten, keinen, mit dem sie ihr Leben gemeinsam gestalten könnte. Und jedenfalls keinen, den sie jetzt holen könnte, da Jesus es von ihr verlangt. Und diese Einsamkeit tut weh. Sie versucht zu flüchten. Sie versucht, das Thema zu ändern. Sie versucht sich in einem theologischen Streitgespräch, aber Jesus ist fest entschlossen, ihr das lebendige Wasser zu geben, um das sie gebeten hat. Ich will nicht den ganzen theologischen Gedankengängen folgern, die das Gespräch so aufnimmt, aber es wäre wohl lohnend, aber dazu bräuchten wir viel Zeit. Vielleicht können wir uns mal ein paar Wochen in der Bibelstunde Zeit nehmen, und dieser Geschichte, also da brauchen wir mehr als eine Bibelstunde, bräuchten wir mehr. Vielleicht nehmen wir uns die Zeit und machen das mal und gucken mal, wo das Ganze hingeht. Nur beim lebendigen Wasser, da möchte ich gerne stehen bleiben. Da möchte ich einen Augenblick bei verharren. Im ganzen Neuen Testament gibt es keinen einzigen Spruch Jesus, in dem Jesus von sich behauptet, ich bin das lebendige Wasser. Es gibt ja viele Ich-Bin-Worte, aber das gibt es nur ausgerechnet nicht. Unser Predigttext und auch die große Brotrede, die wir dann in Johannes 6 lesen können, legt nahe, dass dieser Satz dennoch genauso wahr ist wie alle anderen Ich-Bin-Worte. Es ist schwer zu sagen, an welcher Stelle des Gesprächs die Frau ihre Gegenwehr aufgibt und Vertrauen fasst. Zum Schluss geschieht etwas Bemerkenswertes. Und das macht deutlich, sie hat tatsächlich von Jesus dieses lebendige Wasser bekommen, um das sie gebeten hat. Zum Schluss des Gespräches passiert nämlich Folgendes. Diese Frau läuft ins Dorf und sie sucht nach all den Menschen, denen sie ja eigentlich gar nicht begegnen möchte. Sie war ja zur Mittagszeit zum Brunnen gegangen, weil sie die Begegnung mit den Nachbarn fürchtete. Aber nach dem Gespräch mit Jesus scheint diese Angst wie weggeblasen. Sie sucht ihre Nachbarn und sie erzählt ihnen von Jesus, der da draußen beim Brunnen sitzt und von dem sie nun überzeugt ist, dass er der verheißene Messias ist. Und das, was sie da im Dorf erzählt, ist so lebendig und so überzeugend, die Veränderung, die die Begegnung mit Jesus an ihr geschafft hat, ist so augenfällig, dass sie schließlich das ganze Dorf aufmacht, um diesem Jesus zu begegnen. Und war die Erzählung der Frau schon überzeugend, so ist es die Begegnung mit Jesus am Ende erst recht. Seht, das ist es, was auf ein lebendiges Zeugnis hin geschieht. Jesus durchbricht die Einsamkeit, er tritt auch bei Menschen ein, die ihre Türen eigentlich dick verrammelt haben, wie wir aus den Ostergeschichten wissen. Er hebt nicht den moralischen Zeigefinger und er drückt uns nicht nieder, sondern er befreit uns von der Last, die uns vielleicht schon so lange gedrückt hat. Er befreit uns aus der Einsamkeit, er befreit uns aus unserer Angst, damit unsere Füße wieder dahin gehen können, wohin Gott uns sendet. Und dann kann das passieren, dass sich ein ganzes Dorf, eine ganze Stadt einladen lässt, diesem Jesus zu begegnen. Glauben wir das? Kann das bei uns passieren, dass sich eine ganze Stadt, ein ganzes Dorf einlässt auf das, was hier in dieser Geschichte geschieht? Jesus teilt lebendiges Wasser reichlich und über alle Maßen aus. Er hat es damals getan. Er gab es seiner Frau. Und das Wasser, das er dieser Frau gab, reichte für ihr ganzes Dorf. Und nun sage ich hier etwas, was Sie wissen, müssen und sollten. Jesus ist bis heute nicht knausriger geworden. Lebendiges Wasser. Wen da dürste, der komme und trinke und nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Die Bibel gilt uns als Gottes Wort und es gibt immer wieder Christen, ganze Organisationen, denen es wichtig ist und die sich dafür einsetzen, dass die Bibel in dieser Welt da ist. Gilt immer als das meistgedruckte Buch,
ist es wahrscheinlich auch. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es auch das meistgelesene Buch ist. Das wäre mir eigentlich viel wichtiger. Für die Bibelverbreitung, für die Weltbibelhilfe erbitten wir heute die Kollekte. Um 11 Uhr ist heute Kindergottesdienst, also für die Familie, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt Fotos machen, aber um 11 Uhr kommen die Kinder und fordern die Kirche für sich ein. Um 19.30 Uhr am Mittwoch ist nun endgültig auch mal wieder Bibelstunde. Das wird auch wirklich Zeit, dass das funktioniert. Also Bibelstunde 19.30 Uhr. Und nächsten Sonntag ist hier um 9.30 Uhr Gottesdienst und um 11 Uhr Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist der Wochenspruch. Wozu sind die Wochensprüche eigentlich da? Dass man sie kennt und dass man sich darüber unterhält. Na? Also wenn ihr auf der Straße jemanden trefft und sagt, na, mit dem weiß ich überhaupt nicht, was ich reden soll, wie wäre es mit dem Wochenspruch? Lasst uns jetzt das nächste Lied singen und die Gaben zusammenlegen. Früher habe ich am Anfang des Konfirmandenunterrichts die Konfirmanden gebeten, sie möchten doch mal bitte von zu Hause eine Bibel mitbringen. Ich mache das heute nicht mehr. Warum? Also erstens kommen immer zwei, drei Konfirmanden, die sagen, eine Bibel, das haben wir nicht. Sowas haben wir zu Hause gar nicht. Gibt es bei uns nicht. Und in der nächsten Stunde kommen sie dann und haben doch eine gefunden. Und sie bringen die schönsten, die große, dicke Bibeln, wunderbar, mit wunderbarem Einband und mit Goldschnitt und wunderschön. Und ich gucke auf die Bibel und weiß, warum die gedacht haben, sie haben keine. Die hat in den letzten 20 Jahren keiner angepackt. Die war ganz sicher irgendwo im Schrank und da durfte niemand ran. Solche Bibeln brauchen wir nicht. Wir brauchen Bibeln, wo der Goldschnitt abgegriffen ist, wo nichts mehr zu sehen ist von dem Goldgriff, wo der Einband vielleicht ein bisschen zerflettert ist. Wir brauchen Bibeln, denen man ansieht, dass sie viel gelesen und viel gebraucht werden. Vater, wir danken dir, dass wir die Bibel haben, dass Menschen sich darum gemüht haben, sie zusammenzustellen, dass Menschen sich um die Übersetzung gemüht haben und um den Druck und dass sie überall in dieser Welt zu finden sind. Nun segne diese Gaben und hilf, dass überall in dieser Welt Bibeln zu finden sind, die ein Mensch auch nehmen und lesen kann und darin lebendige Worte, lebendiges Wasser findet, das sein Leben prägt. Segne, Herr, diese Gaben. Dir sei Lob und Dank. Amen. Danke. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Vater im Himmel, die Welt, in der wir leben, zeigt sich uns sehr verwirrend. Und mit ihr verirren wir uns auch manchmal. Du aber willst Gutes und Heil für uns. Gib uns Hoffnung, die in dir Grund und Ziel hat. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Hab Dank, Vater, dass du uns nahe bist. Wir bitten dich, halte die Ängstlichen, löse die Verbitterten, bewahre die Fröhlichen, ermutige die Tüchtigen, segne die Liebenden, vergib uns unsere Schuld. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Vater, hab Dank, dass du uns gnädig begegnest. Wir bitten dich, offenbare den Ohnmächtigen deine Hilfe. Zeige den Mächtigen deine Macht. Öffne den Zweifelnden die Augen für deine Wunder. Führe die Trauernden ins Leben zurück und berge die Friedlosen in deinem Frieden. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Vater im Himmel, wir bitten dich, baue deine Gemeinde in dieser verwirrten Welt. Rühre uns an durch Jesus. Lass uns seinem Weg folgen durch diese Zeit bis hin in deine Herrlichkeit. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aus den roten Büchern die Nummer 63 singen.
Thank you.
gehet hin im Frieden des Herrn. Sei Lob und Dank. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und ergebe dir Frieden. Amen. Bitte nehmt nochmal Platz. Merkt, was fehlt, ne? Der Bernd, der eigentlich jetzt ruft, gut gemacht. Aber wir wissen es trotzdem, Basti heißt gut gemacht. Uns allen einen fröhlichen, schönen, sonnigen Sonntag, eine gute Woche. Gott befohlen.